E-Health fürs Ohr. Der CGM-Podcast für Gesundheitsprofis.
Hallo und herzlich willkommen zum CGM-Podcast für Gesundheitsprofis. In der heutigen Folge wollen wir über Medizininfluencer sprechen, kurz Medfluencer. Und zu Gast haben wir einen sehr spannenden Gast, der nämlich Experte auf dem Thema ist, David Reckers, auch besser bekannt als der Hausarzt, denn unter diesem Pseudonym veröffentlicht er auf TikTok und Instagram kurze medizinische Videos, um allgemein Gesundheitstipps oder medizinisches Wissen zu teilen. Hallo David. Vielleicht noch ganz kurz hier, die Fragen stellen ich, Nicole Graf und mein Kollege Simon Rusch. Und genau, also ich freue mich auf das spannende Thema.
Absolut. Ja. Hallo auch von mir.
Deswegen nochmal danke, dass du zu Gast bist.
Ja,
wir fangen jetzt ganz von vorne an. Was ist ein Medfluencer bzw. eine Medfluencerin?
Medfluencer sind Menschen, die auf den sozialen Medien eine gewisse Reichweite haben und aus dem medizinischen Bereich kommen. Das heißt, es sind Ärzte, Medizinstudenten, Leute aus der Pflege oder auch Physician Assistants, Psychotherapeuten. Alle möglichen Fachbereiche sind da mittlerweile vertreten, die ihre medizinischen Fachkenntnisse teilen mit Laien unter anderem oder anderen Kollegen und medizinische Videos oder Fotos posten.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin ja quasi geboren in diese Generation der sozialen Medien. Ich selber habe die Apps natürlich, Instagram und TikTok auch jetzt neuerdings. Und ich weiß selber, wie abhängig das macht, wie gerne man sich diese Kurzvideos anschaut. Und ich habe selber natürlich auch andere Mediziner gesehen, die ihr Wissen geteilt haben auf diesen Apps. Und fand das cool, fand das wichtig, dass man auch sinnvollen Content sieht auf diesen Plattformen, wo man doch so viel Zeit drauf verbringt. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann das ja auch selber einfach mal machen. So wie die anderen das machen, kann ich das sicherlich auch. Und ich finde das eine sehr sinnvolle Sache. Und dann habe ich einfach losgelegt.
Ist das ein Austausch dann auch mit den Nutzerinnen und Nutzern? Oder ist das, man sendet und hofft, dass es geguckt wird, oder gibt es da tatsächlich einen Austausch auch mit deinen, wie sagt man, Zuschauerinnen und Zuschauern?
Zuschauern, Community, wie man es nennen will. Das hängt natürlich immer von der Größe der Community, aber bei mir sind es mittlerweile, glaube ich, auf beiden Plattformen zusammen etwa 260.000 Leute, die mich quasi abonniert haben, die regelmäßig die Videos dann zugespielt bekommen. Und klar, die Leute können darunter kommentieren, sie können einem Direktnachrichten schicken und da kann man auch spezifische Fragen zum Video oder auch ganz andere Themen, die dann plötzlich angesprochen werden, auch darauf reagieren und mit den Usern quasi interagieren. Das ist ganz schön. Und auch Patienten oder User können gegenseitig sich auch Tipps geben und ihre Tipps und Hacks, wie man in den sozialen Medien immer sagt, für bestimmte Erkrankungen auch teilen.
Welche Frage wird dir denn am häufigsten gestellt oder welches Thema wird am häufigsten gewünscht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, weil das Publikum immer recht jung ist, sind die Videos, die am besten laufen, eigentlich Videos, die quasi diese junge Generation ansprechen. Also der Hauptteil der Follower ist sicherlich zwischen 18 und 35, wenn nicht eher zwischen 18 und 25. Vor allem auf TikTok. Also TikTok ist eine sehr junge Plattform, deswegen sind da viele junge User auch unterwegs. Eins der bestlaufenden Videos da war diese kleinen Tabaksbeutel, die man sich in den Mund steckt, die voller Nikotin sind, diese Snooze-Beutel. Das hat 3 Millionen Aufrufe bekommen, also ist wirklich sehr viral gegangen, wie man nennt. Und genau, so welche Themen polarisieren natürlich, viele kommentieren, oh, das wusste ich gar nicht oder ich mach's trotzdem. Jeder möchte so ein bisschen seinen Senf dazugeben und das kommt immer gut an.
Genau, vielleicht für die dich nicht regelmäßig sehen oder dich noch nicht kennen oder mit Fluencing grundsätzlich noch nicht kennen. Du machst Videos zum Beispiel zu medizinischen Mythen. Lustig fand ich Diagnose raten in 30 Sekunden.
Mhm.
aber auch, was ich sehr, sehr lustig fand, war ChatGPT Arztwitze. Wo ihr ChatGPT völlig unlustige Arztwitze erzählen lasst. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir nachher noch drauf. Du kannst vielleicht nachher ganz zum Schluss nochmal deine Einschätzung geben, wie KI in der Medizin unterstützen kann. Wer weiß, ob wir da dazu kommen, schauen wir mal. Wenn du mit deiner Community kommunizierst und diese Themen aufwirfst, sind es ja durchaus auch Themen, wo meinetwegen ein Video viral gegangen ist oder wo du dann sagst, das einordnest, auch aus medizinischer Sicht. Gibt es Themen, wo du sagst, das geht nicht, also da ist sozusagen die Grenze erreicht oder ist das Kanal abhängig, auf dem einen geht's, auf dem anderen geht's nicht? Gibt es Themen, die du nicht aufgreifst?
Tabuthemen an sich gibt es nicht. Ich halte mich ziemlich raus aus dieser ganzen Nahrungsergänzungsmittelbranche, die auch sehr gehypt wird in den sozialen Medien, weil die Studienlage da einfach so divers ist und die Studien sicherlich auch alle so ein bisschen befangen sind von den Leuten, die diese Studien durchführen. Und dazu mache ich im Moment jedenfalls keine Videos. Und klar gibt es natürlich auch Themen wie zum Beispiel irgendwelche Sexualthemen oder so, die ich dann lieber gynäkologischen Accounts zum Beispiel überlasse. Obwohl halt das Feld der Allgemeinmedizin eigentlich sehr breit ist. Also es gibt jetzt kaum ein Video, wo ich sagen würde, das passt gar nicht in die Hausarztpraxis zu dem, was man im Alltag so erlebt, weil man ist ja in der Sprechstunde immer konfrontiert mit ganz vielen verschiedenen Themen. Genau.
Was macht dir am meisten Spaß? Dir selbst?
Mir selbst macht am meisten Spaß, so auf andere Videos zu reagieren, so zum Beispiel irgendwelche Videos, die viral gehen, wo irgendwelche seltene medizinische Erkrankungen irgendwie dargestellt werden und die dann so ein bisschen zu erklären. Das mache ich ab und zu mal, aber das sind so die Videos, die mir am meisten Spaß machen, weil die Leute auch viel lernen. Manchmal geht es nicht so viral, weil die Erkrankungen so selten sind, aber ich finde es wichtig, darüber aufzuklären.
Also du bist ja auch angehender Mediziner, also bist ja eben Assistenzarzt im Moment noch. Und wie schaffst du, den Balanceakt oder eben den Spagat zwischen eben, ich sag jetzt mal, richtiger medizinischer Behandlung und vielleicht dem etwas heruntergebrochenen Social Media Videos? Also ich denke mal, da gehst du ja nicht so ins Detail dann auch, sondern es ist ja schon eine andere Art von Kommunikation. Also wie schaffst du da, das irgendwie zu verbinden?
Einerseits ist es natürlich komplett was anderes. Ich trenne auch meinen Berufsalltag von Social Media. Also ich mache jetzt eigentlich, poste ich auch nicht so viele Stories oder benutze mein Handy quasi gar nicht während der Arbeit. Also die Arbeit auf Social Media fängt quasi an, nachdem der reguläre Job zu Ende ist. Aber es hat auch Ähnlichkeiten, weil das Arzt-Patienten-Gespräch sollte ja auch so ablaufen, dass die Patienten wirklich was davon mitnehmen können und dass sie es verstehen. Und das lernt man auch ganz gut, indem man diese Videos produziert, weil da muss man sich auch Gedanken drüber machen, wie fasst man jetzt wirklich komplexe medizinische Themen so zusammen, dass es einerseits in 90 Sekunden verpackt ist, weil wenn das ein sehr, sehr breites Thema ist, muss man auch auswählen, welche Aspekte will man jetzt hervorheben? Was interessiert die Leute? Welche Fakten sind vielleicht ganz interessant? Und andererseits muss man sich überlegen, wie kann man jetzt medizinische Fachbegriffe in einer Sprache verpacken, die allgemeine Bevölkerung versteht? Weil jetzt ein Video 90 Sekunden lang mit Fachbegriffen, die man hintereinander aufsagt, zu machen, bringt den Leuten nicht so viel. Deswegen muss man da auch eine Sprache verwenden, die verständlich ist und die vor allem auch junge Leute verstehen.
Was kann das Medfluencing nicht leisten? Also ne, wo ist sozusagen die Grenze? Oder vielleicht zunächst die Frage, was kann das Influencing nicht leisten?
Es ersetzt natürlich keinen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Ne? Die Medizin ist individuell. Jeder hat individuelle Symptome und die Erkrankung verläuft bei jedem Menschen auch individuell. Deswegen kann das nur einen groben Überblick geben, welche Symptome zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung machen kann. Aber individuell Diagnosen stellen, wie du zum Beispiel schon angesprochen hast, die Diagnoseraten in 30 Sekunden, das geht natürlich nur, wenn alles schwarz auf weiß ist, so wie es im Lehrbuch steht. Aber das ist es natürlich selten in der Medizin. Deswegen braucht man diesen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt, persönliche Diagnostik, körperliche Untersuchung und weitere Maßnahmen, die natürlich über die sozialen Medien nicht gegeben sind.
Das heißt, solche Anfragen kommen ja bestimmt bei dir an, hey, ich habe die und die Symptome, was ist das jetzt? Das heißt, du verweist die dann eben an eine Arztpraxis oder?
Genau, ja. Also da hört es bei mir auch auf. Ich beantworte sehr gerne Fragen, wenn Leute zum Beispiel fragen, hey, was ist Migräne eigentlich oder was macht dieser Wirkstoff oder was auch immer. Aber wenn es jetzt speziell ins Detail geht, ich habe die und die Symptome, verrat mir bitte, was ich habe. Vor allem schreiben die dann meistens auch, ich war schon bei 10 oder 12 Ärzten und erhoffen sich dann über Social Media eine Antwort von mir, wo ich die Patienten ja gar nicht kenne, die Geschichte von denen, die Vorerkrankung, was für Medikamente sie einnehmen, weiß ich ja alles gar nicht. Deswegen kann man gar keine Diagnose in dem Sinne stellen. Und ich verweise natürlich immer sofort an deren Hausarzt, dass sie sich mit ihm auseinandersetzen oder ihr, was ein Problem ist, weil manche trauen sich einfach nicht zum Arzt zu gehen. Das viele, die meine Videos gucken, die in dieser Midfluencer-Bubble sind, die trauen sich nicht, zum Arzt zu gehen oder bekommen keinen Termin oder sind nicht zufrieden mit ihrem Arzt, weil er sich nicht genug Zeit nimmt oder die Symptome nicht ernst nimmt. Also ist so das Feedback, was man bekommt von den Leuten, die einem schreiben.
Jetzt bist du auf dem Weg zum Hausarzt. Wenn du dann vielleicht mal in die Zukunft schaust, kann das ein Weg sein, dass man übers Midfluencen oder über deine Kanäle, über deine Aktivitäten vielleicht genau diese Hemmschwelle überbrücken kann und dann aber die Diagnostik anschließend eben in deiner Hausarztpraxis dann stattfinden kann über Videosprechstunde, keine Ahnung, was dann an Möglichkeiten da ist oder eben auch vorbeikommen. Ich meine, deine Follower sind natürlich verstreut, nicht bei dir in Bonn in der Gegend. Ist das tatsächlich eine Option, wo du drüber nachdenken oder wo man drüber nachdenken könnte, dass das Influencen die Hemmschwelle abbaut und die Diagnostik dann tatsächlich in der Praxis stattfindet? So eine Art Magnet?
Absolut, finde ich schon, weil die Patienten sich auch durch die Videos, die sie angezeigt bekommen, unterbewusst damit auseinandersetzen, hey, ich habe vielleicht diese Symptome, vielleicht sollte ich mir doch mal Sorgen machen und dann mal darüber nachdenken und vielleicht auch ihre Hemmschwelle senken, mal zum Arzt zu gehen, wirklich. Vor allem, wenn sie mir dann schreiben und ich sage ihnen auch noch, dass sie zum Arzt gehen sollen, das ist so eine doppelte Bestätigung, die manche Menschen vielleicht auch brauchen, bis sie dann endlich mal zum Arzt gehen. Ich meine, es gibt genug Leute in Deutschland, die wirklich viel zu spät zum Arzt gehen oder gar nicht zum Arzt gehen. Und klar, ist das eine Möglichkeit, diese Leute dafür zu sensibilisieren, dass es vielleicht ganz gut wäre, mal einen Arzt aufzusuchen.
Gibt es, außer dass du keine individuellen Diagnosen stellen möchtest, sonst noch, ich sage jetzt mal, Herausforderungen in der Kommunikation? Also wie du jetzt die Sprechweise oder wie du kommunizierst, also gibt es da so bestimmte Punkte, die du dabei berücksichtigst, die anders sind auf Social Media?
Genau, also man muss ganz doll versuchen, das alles so generell wie möglich zu halten. Jetzt nicht individuell auf diese Patienten einzugehen und versuchen einerseits die Symptome, die sie haben, nicht zu verharmlosen, aber auch nicht so darzustellen, dass sie jetzt irgendwie eine ganz schlimme Erkrankung haben. Weil wenn die jetzt sagen, sie haben Husten seit längerer Zeit schon und du sagst dann sofort, sie haben vielleicht einen Lungenkrebs oder was auch immer, dann macht man damit eventuell mehr Schaden, als dass man dem Patienten einen Nutzen bringt. Deswegen muss man immer vorsichtig mit seiner Wortwahl sein. Die Leute sollen nicht in Panik verfallen, sondern vielleicht einfach mal darüber nachdenken. Wenn du jetzt schon seit 8 Wochen diesen Husten hast, wäre es da nicht vielleicht mal eine Möglichkeit, zum Hausarzt zu gehen? Und wenn er es von sich aus nicht anbietet, mal nachzufragen, ob man da erweiterte Diagnostik machen müsste. Die Social Media ist eine super Möglichkeit, die Patienten auch zu informieren und den Patienten so ein bisschen Entscheidungsmacht auch zu geben, was ihre eigenen Erkrankungen angeht.
Wie können Nutzerinnen und Nutzer mit Fehlinformationen oder medizinischen Mythen umgehen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für den medizinischen Laien, herauszufiltern, was ist vielleicht auch kommerzieller Blödsinn oder was sind Informationen, die dann dazu führen sollen, dass ich irgendeine Behandlung abschließe oder irgendein Nahrungsergänzungsmittel kaufe oder irgendwelche Trends, wo Diabetesmittel plötzlich das Leben verlängern sollen und dann zu Problemen in der Versorgung führen. Wie kann der Nutzer oder die Nutzerin da abwägen oder herausfinden, was ist Blödsinn oder was ist auch vielleicht betrügerisch und was nicht?
Genau, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du ansprichst. weil das wirklich schwierig ist für den Laien zu erkennen auf den sozialen Medien, was ist jetzt wirklich seriöse, evidenzbasierte Medizin und was ist vielleicht einfach nur Clickbait oder motiviert durch eine Nahrungsergänzungsmittelbranche, die ihnen vielleicht ein monatliches Gehalt zahlen dafür, dass sie diese Videos produzieren. Da würde ich Usern auf jeden Fall raten, dass sie sich Leute suchen, wo sie ein Vertrauen drin haben. Zum Beispiel ist es wichtig auf Social Media, dass man ein Gesicht hat zu diesen Informationen. Deswegen zum Beispiel meine Community, ich denke, die vertraut mir mittlerweile, weil ich so viel medizinischen Content schon veröffentlicht habe, der unabhängig ist von irgendwelchen Firmen, Nahrungsergänzungsmittelfirmen oder sonstigen Firmen. Und sie vertrauen können, dass meine Videos recherchiert sind, evidenzbasiert, auf Studien, auf neuester Medizin basieren. Aber bei vielen Leuten ist das halt nicht so. Wenn das zum Beispiel ein unbekanntes Gesicht ist, dann sollte man immer vorsichtig sein. Vor allem auch, wenn die Videos irgendwie viral gehen. Hohe Klickzahlen heißt nicht unbedingt, dass das Video korrekt ist. Weil oftmals sind das kontroverse Aussagen dann, die nicht so ganz stimmen. Und wo einfach nur ganz viele Leute dann kommentiert haben, irgendwie das geteilt haben, weil sie auch nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Und dann kriegen diese Videos ganz, ganz viele Klicks, obwohl man eigentlich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was auf Instagram und TikTok noch ein Problem ist. Aber auf YouTube gibt es mittlerweile einen Lösungsansatz dafür. Und das ist YouTube Health. Das ist so ein Abzeichen, das dann unter diesen Videos steht. Und so viel sagt, dass dieser Creator oder was, der das Video hochgeladen hat, ein Arzt ist oder im Gesundheitswesen arbeitet oder was genau da steht, weiß ich nicht. Aber sie haben ein Abzeichen auf jeden Fall, dass man diese Quelle als vertrauenswürdig ansehen kann. Und ich denke, das sollte auch für Instagram und TikTok kommen, damit man unterscheiden kann, was ist seriöser Content und was ist vielleicht einfach nur Provokation, Geldmacherei. Und
wenn man als niedergelassener Arzt eben in der Sprechstunde und dann kommt die Patientin oder der Patient und sagt, ja, ich habe hier auf TikTok dieses und jenes Video angeschaut und das habe ich. Also stell dir vor, du wärst jetzt der niedergelassene Arzt. Also was würdest du dann deiner Patientin oder deinem Patienten konkret raten, wie eben dann, also wie sie sich informieren soll oder sagen, nee, lass mal lieber, ich bin der Arzt, ich entscheide das.
Also wenn die natürlich meine Videos angeguckt haben, dann freue ich mich natürlich und würde das hundertprozentig unterstützen. Wenn das natürlich von jemand anderen ist, dann muss ich natürlich erstmal schauen, wer das überhaupt hochgeladen hat, diese Videos. Aber nein, ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass Patienten informiert in Arztgespräche hineingehen, weil das viele Sachen erleichtert. Ne? Man muss dem Patienten nicht mehr alles von den Basics her erklären. Die Patienten haben vielleicht auch eine Ahnung und sogar vielleicht eine Verdachtsdiagnose, was es sein kann. Was es aber genau ist, da muss man dann wieder als Arzt von vorne anfangen. Also es ist immer gefährlich, diese Hinweise von dem Patienten so nachzugehen und nur in eine Richtung zu schauen. Deswegen ist es wichtig, als Arzt da immer noch unabhängig von den Meinungen des Patienten zu agieren, sich selber ein Bild machen, eine gründliche Anamnese machen, den Patienten körperlich zu untersuchen und selber Diagnostik einzuleiten. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn Patienten auch informiert sind. Und was auch ein Vorteil ist von diesen Videos, ist, dass das Arztgespräch in der Praxis relativ kurz immer abläuft, ist immer kurz getaktet, so ungefähr 10 Minuten. Da kann man natürlich nicht alles über eine gewisse Erkrankung erzählen. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Diagnose bekommen hat, kann man zum Beispiel in den sozialen Medien nochmal nachschauen, was ist das überhaupt, was ich jetzt habe? Warum muss ich diese Medikamente nehmen? Und es ist einfach so ein gutes Mittel, nochmal kurz und knapp Informationen über die Erkrankung, die man hat, zu bekommen nach der Sprechstunde, wo man vielleicht mehr Zeit hat, sich mehr damit beschäftigen kann auch und was den Arzt dann auch entlastet.
Wenn du dich so mit den Kolleginnen und Kollegen austauscht, ist das ein Paradigmenwechsel, dass sich vielleicht eine neue Generation von Ärztinnen und Ärzten das durchaus auch gut vorstellen kann, dass der Patient schon etwas informierter zu euch kommt? Weil sonst war ja Dr. Google eigentlich immer, oder ist das also das Horrorszenario einer jeden Arztpraxis? Ist das ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung? Würdest du das so sehen oder ist das Trend oder ist das auch nur vielleicht eine Frage einer gewissen jüngeren Generation und wie ist so dein Gefühl?
Ich glaube schon, dass das so ein gewisser Paradigmenwechsel ist, weil vor allem die älteren Kollegen im Krankenhaus, die Chefärzte, die noch aktiv sind, aber auch mein Vater ist ja auch schon die ältere Generation, die sind das noch gewohnt, dass so ein bisschen der Arzt alles entscheidet, was mit dem Patienten passiert, dieses paternale Modell, dass nur der Arzt irgendwie sagt, die und die Therapie, sie haben diese Diagnose und sie müssen jetzt diese und diese Therapie machen. Aber das ändert sich. Also das haben wir auch quasi in unserem Studium vermittelt bekommen, dass es wichtig ist, dass der Patient auch informiert ist über das, was passiert. Ich meine, man merkt das ja an den ganzen Aufklärungen, die ein Patient bekommt, die er auch bekommen muss, bevor irgendwas passiert. Der Patient muss mittlerweile vollständig informiert sein und auch informierte Entscheidungen treffen können, zusammen mit seinem Arzt. Also nicht der Arzt entscheidet alleine über den Patienten, sondern Arzt und Patient entscheiden zusammen, sogenanntes Shared Decision Making. Das ist die Medizin, die jetzt aktuell schon eigentlich praktiziert werden sollte.
Gilt das auch für KI? Damit halte ich mein Versprechen, das nochmal anzusprechen. Also ist das mit in dem Shared, in das Shared Decision, kann man sich auch vorstellen, sich unterstützen zu lassen?
Genau, KI dann quasi als dritte Säule mit Arzt, Patient und dann noch KI. Genau, also ich bin ein Verfechter davon, dass KI den Arzt nicht komplett ersetzen kann, sondern eher als Hilfsmedium dasteht, als sehr, sehr gutes Hilfsmedium. Aber es muss immer noch ein Arzt drüber schauen, was die KI da macht. Also mein Mitbewohner zum Beispiel ist Dermatologe. Da ist die KI natürlich super involviert schon bei diesen ganzen Haut-Apps, die es gibt. Das Hautscreening kann da digital ablaufen. Ein anderer Freund von mir ist Radiologe. Radiologische Bilder können sicherlich genauso gut, wenn nicht vielleicht besser, von der KI analysiert werden, wenn genug Daten da sind, als von Menschen. Aber auch da muss ein Mensch drüber gucken, allein aus rechtlicher Hinsicht. Also wenn jetzt die KI dieses Bild so und so befundet und es ist nachher was anderes, da kann man ja keinen Computer irgendwie zur Rechenschaft ziehen, sondern braucht da irgendwie ein ärztliches Gesicht hinter, das dann mit seinem Namen dasteht, dass das auch alles von Rechten abläuft, ne? Was ich halt super finde an der KI ist auch diese enorme Rechenpower, die sie haben und die Möglichkeit, ganz viele Daten zu analysieren. Also wir schauen ja, dass die Medizin jetzt digital wird, dass alle Daten digital gesammelt werden, sodass Programme wie zum Beispiel KI-basierte Programme diese Daten auswerten können und zu einer neueren patientenzentrierten Therapie sorgen können. Das quasi individualisierte Medizin ist hier so das Stichwort, dass die Therapien angepasst werden können auf spezifische Patientendaten und auch die Gendermedizin ist ja so ein großes Thema, dass zwischen Männern und Frauen dann unterschieden werden kann, aber halt auch individuell zwischen den Altersgruppen, zwischen anderen Charakteristika, die relevant sind, die sich als relevant herausstellen durch die Datenanalysen. Also KI auf jeden Fall eine wichtige Säule, aber kann den Arzt nicht vollständig ersetzen. Also die Hausarztpraxis bleibt hoffentlich weiter bestehen.
Meines Wissens wirst du ja die Arztpraxis deines Vaters mal übernehmen wahrscheinlich. Sagen wir jetzt einfach mal willkürlich in 10 Jahren. Was wäre zu diesem Zeitpunkt oder welche Trends siehst du dann in 10 Jahren? Wie sieht die Arztpraxis aus? Also wie stellst du dir das vor? Was wäre die optimale Infrastruktur und so weiter?
Also ich würde sagen, vor allem Lehrer nicht so überrannt. Also nicht, dass ich weniger Patienten habe, aber dass man auch das Patientengut auf telemedizinische Sprechstunden oder sowas verlagern kann. Patientenkontakte, die nicht unbedingt persönlich ablaufen müssen in der Praxis, kann man dann digital ausführen, zum Beispiel irgendwelche Verlaufskontrollen, wie ist der Blutdruck eingestellt, wie sind die Blutwerte. Dafür muss ein Patient ja vielleicht nicht unbedingt in die Praxis kommen. Dass das Papier endlich wegkommt aus der Praxis, also es kann nicht sein, dass wir 2023 haben und es läuft immer noch das Faxgerät dauernd und wir kriegen immer
noch,
Faxe reingeschickt. Obwohl das natürlich auch irgendwie datenschutzrechtliche Hintergründe hat, natürlich in der Medizin. Das Faxgerät gilt ja als der Datenschutzpapst, was ins Faxgerät reinkommt, ist natürlich strikt datenschutzgerecht. Genau, das E-Rezept, EAU, elektronische Patientenakte, da wünsche ich mir, dass das alles etabliert ist, dass der Patient komplett quasi papierfrei rein in die Praxis kommt und wieder rausgeht. Das wäre sicherlich auch gut für die Umwelt, nur mal so am Rande. Und wo ich auch ein großer Fan davon bin, ist, dass man den Therapieerfolg monitoren kann, auch während der Patient zu Hause ist. Das quasi durch das Tragen von Wearables, wie zum Beispiel irgendwelche Uhren, die sie anhaben, die Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung gemonitort werden kann. Und diese Daten dann auch an die Hausarztpraxis irgendwie geschickt werden können, dass man Therapieerfolg, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Blutdrucktherapie oder so angepasst hat, nicht erst nach 3 Wochen dann irgendwie sieht, okay, das passt gar nicht, sondern direktes Feedback immer bekommt vom Patienten. Das sind so Neuerungen, die ich mir wünsche in der Zukunft auf jeden Fall.
Und für deine Kanäle, wo geht die Reise hin?
Kanäle, also ich mache auf jeden Fall weiter so wie bisher. Also es scheint ja ganz gut zu funktionieren, wie ich das Feedback von den Leuten bekomme. Natürlich das Ziel, möglichst viele Leute zu erreichen. Deswegen möchte ich stetig weiter wachsen. Vielleicht die 100.000 auch irgendwie auf Instagram erreichen. Ziel ist natürlich, so eine Hausnummer, die ich mir gesetzt habe, irgendwann mal 1 Million Menschen mit den sozialen Medien zu erreichen. Das ist natürlich ein großes Ziel, aber vielleicht wird das ja irgendwann Realität. Aber ich mache auf jeden Fall weiter, auch wenn mir jetzt plötzlich keiner mehr folgen sollte, leiste ich trotzdem meinen Beitrag dazu, medizinische Aufklärung im Internet zu verbreiten.
Gibt es eigentlich so eine richtige gute Laune-Geschichte, wo du sagen kannst, durch meinen Beitrag habe ich die Rückmeldung gekommen, dass es für irgendjemand sich die Situation verbessert hat oder rausgefunden wurde, was die Diagnose ist und so weiter. Also gibt es irgendwie so eine richtige gute Laune, Rückmeldung?
Ja, nicht nur eine, würde ich sagen. Also ich kriege dauernd Nachrichten wirklich von Menschen, die meine Videos gesehen haben, oder ich mache ja auch Livestreams. Also das heißt, ich gehe live auf Instagram oder TikTok, mache so einen Livestream, und wo die Patienten auch quasi, oder also sind ja keine Patienten in dem Sinn, aber wo die User Fragen stellen können. Und da höre ich auch immer wieder einfach von den Leuten, dass sie dann den Mut gehabt haben, wirklich zum Arzt zu gehen. Oder auch psychische Erkrankungen sind natürlich ein großes Thema. Und gerade auch diese Patientengruppe ist ja ein Kollektiv, das vielleicht nicht gerade zum Arzt geht, wenn sie in einer schweren depressiven Episode stecken. Und da habe ich wirklich schon herzerwärmende Nachrichten bekommen, dass sie sich aus der Klinik oder so melden, dass es ihnen schon deutlich besser geht, und mir einfach danken dafür, dass ich diese Themen so offen anspreche und ihnen auch sage, dass sie sich bitte in Behandlung begeben sollen und bitte ärztliche und professionelle Hilfe besorgen sollen. Also da kriegt man wirklich schon viel mit, dass die Arbeit auch wirklich Gutes leistet.
Wenn jetzt eine Medizinstudentin oder ein Medizinstudent deine Videos sieht und denkt, das möchte ich auch machen, was würdest du empfehlen, oder wie kann man einsteigen? Oder du bist ja jetzt schon Profi, aber wie würdest du eben, was würdest du zum Einstieg empfehlen?
Zum Einstieg in die Influencer-Karriere oder?
Ja.
Okay. Weil sonst ist natürlich auch ein anderer Aspekt, dass diese Videos auch dazu dienen sollen, mehr Menschen dafür zu motivieren, in den medizinischen Bereich zu gehen, auch den Beruf als Arzt zu ergreifen, Medizin zu studieren. Da habe ich übrigens auch viele Leute schon erreicht und dazu motiviert. Manche Leute schreiben mir, sie haben meine Videos geguckt, jetzt studieren sie selber Medizin. Das freut mich natürlich auch immer sehr. Aber wenn man Medfluencer werden will, also wenn man medizinische Aufklärung im Internet machen will oder was man auch immer für Videos macht, es gibt auch unterhaltsame Medizinvideos, die gut ankommen, würde ich den Leuten raten, einfach loszulegen und das zu machen. Alles, was man braucht, ist sein Handy neuerdings. Also in der heutigen Zeit, um aktiv auf den sozialen Medien zu sein, braucht man eigentlich nur ein gutes Handy mit einer Kamera und irgendwas, was man den Leuten sagen will. Also man muss sich sein Themengebiet raussuchen, was man gerne machen möchte, in welchem Bereich man aufklären möchte, und dann sich ein Thema suchen und sich dabei aufnehmen. Und dann schaut man, wie es ankommt, muss man vielleicht so ein bisschen verändern, wie man spricht. Am Anfang ist es natürlich ungewohnt, in die Kamera zu sprechen, aber das legt sich alles mit der Zeit.
Cool. Also dringende Besuchsempfehlung von uns, der Hausarzt auf TikTok und Instagram.
Verlinken und YouTube. Wir auch gerne.
Genau, wurden mit rein. Ich fand's mega. Find's immer noch mega. Macht echt Spaß und hat Informationswert. Deshalb nicht aufhören, weitermachen.
Vielen Dank.
Hast du noch irgendetwas sonst, was du loswerden willst? Ansonsten, wir sind erschöpft.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch und ich hoffe, ich kann viele dafür begeistern, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern.
Super. Vielen Dank.
Ja.
Danke. Und bis zum nächsten Mal. Wir lernen dich bestimmt nochmal ein.
Ja,
ich hoffe doch.
Vielen Dank. Tschüss.